Willkommen zu einer neuen Folge von Speed Change Repeat. Heute in Berlin, in der Digital Base von der Deutschen Bahn, gemeinsam mit Lars Mörike. Hi Lars.
Hi.
Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind im Coworking Space von WeWork. Hier seid ihr drinnen mit ganz, ganz vielen Leuten. Und wir fangen eigentlich immer mit demselben an. Wir würden einfach gerne einmal wissen, erzähl mal unseren Gästen, wo du herkommst, was dich so geprägt hat, wer du bist, wer ist Lars?
Okay. Ich bin Lars, ich bin komme ursprünglich aus Hannover, bin jetzt seit ein paar Jahren in Berlin bei der Deutschen Bahn, habe aber eigentlich komme eigentlich eher aus einer ganz anderen Branche, nämlich aus der Automobilbranche. Ich bin da mal eigentlich über Umwege irgendwann nach dem Studium gelandet bei Volkswagen, ist jetzt nicht weit weg von wenn man in Hannover groß wird. Bin da irgendwie reingeschlittert, hatte das Glück, ganz tolle Leute und ganz innovative Sachen schon von Anfang an machen zu können. Und bin dann nach ein paar Jahren mal ins Mapping-Business und Dienste-Business abgedriftet, würde ich sagen. Also wo es dann doch sehr technisch wurde, ging es um Traffic Information, um Digital Maps bei einer Firma, die heutzutage als HERE bekannt ist. Damals hieß sie noch Navtec. Und da war ich auch ein paar Jahre, habe verschiedenste Kunden betreut, unter anderem Google, Volkswagen, BMW, also war trotzdem immer in dieser Automobilbranche unterwegs und bin dann wieder zurück zu Volkswagen, allerdings zur Captive, zur Volkswagen Financial Services AG, die damals neue Mobilitätsdienste aufbauen wollte, also auch schon Quickcar war damals der erste Carsharing-Gehversuch 2011, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mobile Online-Dienst, Parken, alles Mögliche, was wir damals gemacht haben. Hab insgesamt, glaube ich, über 10 Jahre bei Volkswagen verbracht und bin jetzt seit knapp 3 Jahren oder 2,5 bis 3 Jahren bei der Deutschen Bahn, die mich gefragt hat, ob ich mitarbeiten und mithelfen will, verschiedene digitale Arme und Rezeptionsstellen bei der Deutschen Bahn aufzubauen. Also unter anderem haben wir gestartet ein Intrapreneurship-Programm, eine Open Innovation Plattform Beyond 1435, ein Bereich, der sich New Horizons nennt, also wo es eher so um Sachen geht, die 10, 15 Jahre weg sind und wo ich die meiste Zeit eigentlich drauf verwendet habe, um die Deutsche Bahn Digital Ventures, also den Corporate Venture Capital Arm der Deutschen Bahn, wo wir jetzt seit, wie gesagt, seit Januar 2017 ein Portfolio von, glaube ich, ungefähr 10 bis 12 Firmen aufgebaut haben und Beteiligungen, die alle im Bereich Mobilität, Transport liegen. Und da habe ich mich jetzt die ganze Zeit umgekümmert.
Spannend.
So bin ich in Berlin gelandet.
Ja, top. Ja, wir kommen gleich nochmal auf eure Initiativen hier zurück, die ihr vorantreibt. Ich würde nochmal ganz gerne zurückgehen. Also du warst jetzt eigentlich fast immer, also ausschließlich in der Mobilität aktiv, genau.
Das ist richtig.
Und ich würde nochmal zu deiner Zeit bei Volkswagen zurückgehen. Du sagst, okay, ich bist da irgendwann gelandet im Studium. Warst ja auch relativ lange bei Volkswagen. Was sind Momente gewesen, die dich quasi in der Zeit bei Volkswagen eigentlich so geprägt haben? Oder auch so ja irgendwie Aha-Momente oder Momente im Endeffekt, die dich quasi immer wieder neu begeistert haben, dass du in der Mobilität bleibst im Endeffekt und dass du nicht weggegangen bist, dass du im Endeffekt ja gesagt hast, das ist echt ein super spannendes Feld, hier passiert echt viel und man kann echt viel gestalten.
Mhm. Das sind ganz viele gewesen. Also ich glaube, ich bin per se schon mal immer affin gewesen für Mobilität. Ich mochte schon immer gerne schöne Autos. Und ich kann mich also wirklich auch dafür begeistern, wenn etwas mir gut gefällt, wenn es haptisch gut ist. So, ich mochte schon immer einen Golf GTI, das hat sich bis heute nicht geändert. Ist vielleicht nicht immer politisch korrekt, das zu sagen, aber ich stehe dazu, ich mag das halt einfach. Und während meiner Zeit bei Volkswagen, also wie gesagt, ich hatte das Glück, mit ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die mir auch die Chance gegeben haben, viel, viel breiter in diesen Konzern reinzugucken, als das wahrscheinlich normalerweise der Fall ist und das von Anfang an. Und das hat mir geholfen oder beziehungsweise das hat mir gezeigt, welche Kraft in dieser Mobilität oder in diesen Angeboten liegt und wie viel Menschen man damit weltweit eigentlich erreichen kann. Das hat dann angefangen bei so Themen, wo wir uns überlegt haben, wenn man jetzt die Daten aus dem Auto rauszieht und daraus vielleicht ermitteln kann, also dass man daraus sagen kann, pass auf, bei mir dreht gerade das eine Rad durch, vorne rechts, und ich kann den Hintermann warnen, dass jetzt hier irgendwie eine Aquaplaning oder eine Glatteisstelle ist. Das war schon 2004, wo wir uns da Gedanken drüber gemacht haben. Und das war einfach wahnsinnig toll, dann habe ich mit Forschern aus dem Electronic Research Lab aus dem Silicon Valley dann irgendwie Kontakt gehabt oder mit der Volkswagen Dependance in Japan. Und das war Wahnsinn, wie man gemerkt hat, dass einfach überall auf der Welt sich Leute darüber Gedanken machen, wie Menschen sicherer von A nach B kommen oder komfortabler und wie sehr das auch vom Markt angenommen wird. Und da gab es, wie gesagt, ganz viele Momente, aber diese Breite, die mir dort aufgezeigt wurde, die war sehr speziell und die hat mich fasziniert. Und das ist auch bis heute so, dass ich glaube, dass du Mobilität Menschen einfach eint. Ja, wir wollen uns alle bewegen und wir wollen das auch komfortabel machen, wir wollen das sicher machen, wir wollen das mit unseren Kindern machen, um ihnen die Welt zu zeigen, wir wollen, also es ermöglicht einfach ganz viel und wenn du da halt tolle Gefäße baust, tolle Möglichkeiten baust, sich fortzubewegen, dann ist das einfach sehr, sehr Schönes.
Das heißt, du hast ja echt wirklich einige Jahre in der Automobilbranche verbracht und hast dann bestimmt auch die ganzen Entwicklungen im Endeffekt über die letzten Jahre gesehen und auch vor allen Dingen die negativen Seiten, die dann im Endeffekt so in der Gesellschaft irgendwie wahrgenommen worden sind und auch so den Eintritt von Tesla und keine Ahnung, dem ganzen Hype um das autonome Fahren und die Elektrifizierung und alles. Was sind so da so deine Standpunkte zu dem Ganzen? Also wir haben uns vorhin schon immer vor dem Podcast kurz unterhalten, so zu dem eigentlichen Problem, was Deutschland hat. Vielleicht kannst du ja kurz mal drauf eingehen. Wie hast du das jetzt so wahrgenommen, die letzten Jahre eigentlich so? Mal abgesehen von den ganzen Schlagzeilen mit dem berühmten Niedergang der deutschen Automobilbranche. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich glaube, dass wir, hatte ich vorhin schon gesagt, ich glaube, dass wir in Deutschland echt extrem schlecht sind in dem Verkaufen unserer Fähigkeiten. Ich glaube auch, dass wir viel besser sind, als wir uns selber machen. Ich glaube, dass wir ganz weit vorne in vielen Themen sind, aber uns einfach immer wieder einreden lassen, dass wir es nicht sind. So, und die letzten Jahre waren schon schwierig, glaube ich, für die ganze Branche. Also für die, wenn wir mal die Automobilbranche nehmen, weil zusätzlich zu diesem Draufgehaue, was ja auch teilweise selbst verschuldet war, darf man jetzt nicht absprechen, dass das auch wahrscheinlich verdient war zum Teil, sind das halt immer noch trotzdem Firmen, die eigentlich grundsätzlich was sehr Positives machen. Sie beschäftigen auch ganz viele Menschen. Sie sehen sich auch sozusagen in einem Auftrag, das zu tun und nicht wie andere Firmen, die einfach nur optimiert werden, um möglichst viel Geld zu machen. Nehmen diesen gesellschaftlichen Auftrag auch an. Und wir verkaufen das einfach nicht. Ja? Wir glauben halt immer, dass Firmen wie Tesla, denen ich jetzt nicht absprechen will, dass die was Tolles da geschaffen haben, aber wir glorifizieren das halt immer oder wir lassen uns das einfach so verkaufen, als ob das andere immer toll wäre. Ich glaube, dass die letzten Jahre reinigend waren für die Branche ein Stück weit, weil der Erfolg einfach zu sehr der Feind des Fortschritts wurde. Ne? Die Zahlen wurden Jahr für Jahr besser, jedes Jahr wurde mehr abgesetzt. Und halt, also einfach aus diesem Grund immer mehr Verkäufe, die Straßen wurden immer voller, die Autos wurden immer teurer. Und da kann man einfach schlecht sagen, pass auf, lass uns mal sowas starten wie ein Ride-Pooling-Service. Sonst haben wir Schwierigkeiten zukünftig, wenn der Vorstand sagt, wo ist denn das Problem? Also ich gucke ja auf meine Zahlen und ich sehe einfach kein Problem. Warum willst du mir jetzt sagen, ich soll was Neues machen? Und da war der Erfolg einfach der Feind des Fortschritts. Und ich glaube, dass diese letzten Jahre einfach reinigend waren in der Form, dass jetzt einfach die Beweglichkeit in die Industrie wieder reingekommen ist. der gesellschaftliche oder die gesellschaftliche Schwierigkeit, die wir im Augenblick eher sehen, ist halt, dass im Augenblick die Firmen so einen Reputationsverlust haben. Also ein bisschen wie bei der Bankenbranche, wo man einfach sagt, ich glaube denen eh nichts mehr. Ich glaube, bei den Banken war das noch viel, viel krasser und vielleicht auch ein Stück weit auch noch gerechtfertigter als bei den Automobilherstellern. Aber ich glaube trotzdem, dass die Diskussion, die wir im Augenblick führen und diese Verteufelung des Autos, dass das ein Stück weit übers Ziel hinausschießt. Denn grundsätzlich ist ein Auto einfach eine tolle Option. Was ich damit mache und wie ich das benutze, liegt auch erstmal an mir selbst. Und ob ich damit auch wirklich meine Kinder zum Kindergarten bringen muss oder ob ich die nicht einfach mit dem Fahrrad hinbringe, auch das liegt an mir selbst. So, und das ist einfach nur eine Option, aber es ist eine tolle Option, die ich habe. Und ich glaube, da schießen wir im Augenblick ein bisschen über das Ziel hinaus in der Diskussion. Und es lebt auch nicht jeder in Berlin-Mitte. Ja, darf man auch nicht vergessen. Also ich bewege mich hier auch komplett ohne Auto in Berlin, weil ich es einfach nicht brauche und weil andere Verkehrsträger komfortabler und schneller sind. Wenn ich aber zu Hause bei meiner Familie bin in Hannover, dann benutze ich schon ganz gerne ein Auto und ich finde das auch wirklich überhaupt nicht schlimm, muss ich gestehen. Ja.
Das ist ein Stichpunkt an der Stelle, es kann nicht jeder mit dem Scooter zur Arbeit fahren.
Genau. Ja, oder will.
Oder will, genau. Da auf das Thema können wir noch später zurückkommen. Genau, also du, wir können jetzt den Jump eigentlich machen zu deiner jetzigen Rolle eigentlich. Du bist jetzt bei der Deutschen Bahn. Ich sag mal so, der Autonomalverbraucher, wenn er an die Deutsche Bahn denkt oder die Deutsche Bahn hört, dann denkt er eigentlich immer erst nur an Züge und wahrscheinlich an irgendwelche negativen Erfahrungen mit dem zu spät kommen von Zügen. Wie war das, wie hast du deine Entscheidung damals gemacht, dass du sagst, okay, ich war jetzt eigentlich in so einem riesigen Konzern, wie dem Volkswagen-Konzern, hab ziemlich viel Mobilität gemacht und jetzt gehe ich zur Deutschen Bahn, quasi dem riesigen Elefanten, den wir in Deutschland haben, der allerlei natürlich Probleme und Wehwehchen hat und irgendwie auch immer der Buhmann für viele Dinge war. Und wie hast du die Entscheidung gemacht? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gehe zur Deutschen Bahn?
da gab es, ich glaube, mehrere Faktoren. Also erstmal muss ich ja sagen, die Bahn ist ja viel kleiner als Volkswagen. Also es ist quasi Startup-Feeling. Nee, also es ist, es war tatsächlich das Konzept, was ich damals gehört habe, was hier gemacht werden soll, das hat mich überzeugt, obwohl ich bis dahin wenig Schnittpunkte mit der Bahn selber eigentlich hatte. Also ich bin bis dahin auch nicht so häufig Bahn gefahren, muss ich sagen. Also ab und an mal, und jeder kennt die Horrorstories, also jeder hat auch eine Geschichte, und wenn man sagt, dass man bei der Bahn arbeitet, dann kriegt man das immer erstmal ab, ja, so als ob man irgendwie für alles da verantwortlich wäre. Aber der Hauptgrund war sicherlich, dass mich das Konzept überzeugt hat, weil sich hier die Leute, mit denen ich jetzt teilweise hier auch noch arbeite, die haben sich einfach super Gedanken darüber gemacht, verschiedene Sachen aufzubauen zu einem gleichen Zeitpunkt, die aus meiner Erfahrung einfach total Sinn gemacht haben. Also da war keine Kinke drin, wo ich gedacht habe, oh Gott, das wird sowieso nicht funktionieren, weil das und das. Ne? Ich habe einfach schon viele Sachen gesehen, viele Programme gesehen, die aber nicht funktioniert haben, weil dann die restlichen Bestandteile nicht da waren. Und hier hatte ich das Gefühl, okay, hier hat sich wirklich jemand ganz sauber Gedanken gemacht, und das funktioniert, wenn es mit den richtigen Personen bestückt wird. Und das war der zweite Faktor, dass ich halt die Personen, die das jetzt hier aufgebaut haben, auch teilweise schon von früher kannte. Mhm. Ich wusste einfach, wir funktionieren gut miteinander, wir können da super aufbauen, also insbesondere der Manuel Gerres, mit dem, der auch damals hierher gekommen ist von der SBB. Und ich wusste einfach, das funktioniert gut, wir kriegen das hin und wir schaffen halt eine Kultur des Vertrauens, der Produktivität, des schnellen Miteinanders, so dass wir hier halt auch einfach erfolgreich sein können. So, das waren so die Gründe. Ich habe mir gar nicht so sehr Gedanken darüber gemacht, was machen wir jetzt, also Bahn und so dieses Klassische, weil ich mit diesem klassischen Bahnkonzern auch gar nicht so viel zu tun habe. Mhm. Also es geht ja darum, neue Sachen aufzubauen. Wir haben die Open Innovation Plattform Beyond 1435, wo wir mit anderen großen Firmen kollaborieren. Also wir haben uns sozusagen wie so eine Art Spielplatz geschaffen, wo wir ohne Probleme, ohne vertraglichen Mief, ja, oder ohne kartellrechtliche Behörden, die dann Schluckbeschwerden bekommen, spielen dürfen mit einer Firma wie Siemens, die aber auch die Deutsche Bahn beliefert, oder Bombardier oder der SBB, wo sonst auch kartellrechtlich immer gleich, die sprechen miteinander und hast du nicht gesehen. Das haben wir geschaffen, weil wir einfach gedacht haben, okay, wie kriegt man das miteinander hin? Und das ist halt toll, wenn man dann so einen Raum hat, wo man zum Beispiel mit zwei anderen Corporates zusammen und einem Startup gemeinsam mal ein POC machen kann. Und zwar schnell, agil, ohne dass die Rechtswesen da aufeinander losstürmen. Das heißt, sowas haben wir geschaffen. Wir haben ein Intrapreneurship-Programm geschaffen, was in der Bahn für wahnsinnig viel Rückenwind und Bewegung auch im HR-Bereich sorgt, weil die Bahn einfach erkennt, ich muss Wege schaffen, meine Mitarbeiter zu befähigen, den Raum geben zum Atmen, flexibler werden. Und das ist einfach ein tolles Instrument, um diesen Laden irgendwie, sagen wir mal, so durchzuwalken, zu kneten.
Ja.
Und dann natürlich nicht zuletzt das Thema des Venture Capital Fonds, wo ich sage, okay, es gibt viele CVCs am Markt, also fast jeder Corporate hat mittlerweile einen, aber zu dem Zeitpunkt war das A noch nicht so und B sind viele halt auch am Markt nicht wirklich schnell, würde ich mal sagen. So, und wir haben gesagt, okay, wir haben, als ich mir angeguckt habe, wie das aufgebaut werden soll, wir haben ein sehr schnelles Entscheidungsgremium im Venture Capital Arm, wir haben hatten nicht zu starre Vorgaben, was muss eigentlich vorher eintreten. Die Bindung ans Unternehmen ist zwar da, aber sie ist nicht so zwingend, wie es bei manchen anderen CVCs war und ist. Und das hat, also die ganze Summe dieser Sachen hat mich überzeugt zu sagen, okay, hier kannst du wirklich diesen Laden weiter bewegen. Ja, und für mich persönlich halt auch, ich hatte extreme Lust auch mal die Mobilitätsbranche von der anderen Seite zu sehen, also nicht nur vom Hardware-Lieferanten oder Captive, sondern dann auch mal vielleicht von einem Mobilitätsanbieter. Das hat mich schon gereizt und ich wollte unbedingt mal in dieses, also auch das CVC-Business mit aufbauen, weil ich so eine ähnliche Idee schon mal vor ein paar Jahren auch hatte, noch bei Volkswagen, das haben wir dann aber leider nicht gemacht. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein CVC für ein großes Unternehmen extrem wertvoll ist, wenn er denn richtig gemacht wird.
Ich finde spannend, dass du das Wort Mobilitätsanbieter benutzt. Wir können uns ja, die Automobilindustrie spricht ja auch quasi davon, dass man zum Mobilitätsdienstleister wird.
Seit 20 Jahren.
Genau, und da können wir vielleicht mal drauf eingehen, wie sich das gegenüberstellt. Aber wir sind ja jetzt quasi hier bei euch in der Digital Base, so nennt ihr das. Kannst du vielleicht kurz einmal darauf eingehen? Also ist das quasi euer, ja, wie das Wort eigentlich im Endeffekt sagt, wo eure ganzen Digitalinitiativen im Endeffekt bündelt hier? Oder wie was ist das genau jetzt hier?
Ja, das ist also es ist ein Ort, den wir jetzt seit ungefähr einem halben Jahr haben. Es gibt halt in Berlin, man muss ja verstehen, die Bahn ist ja sozusagen zweigeteilt. Es gibt einmal Berlin und Frankfurt, also zwei Herzkammern. Und in der Teil in Berlin, der sich mit digitalen Themen beschäftigt hat, der war vorher wie bei anderen Corporates auch irgendwie so ein bisschen zersplittert. Das heißt, wir hatten dann eine Einheit, die in einem WeWork zum Beispiel am Kudamm saß, da saß ich dann selber auch mal, dann einen anderen Teil, der saß hier irgendwo, einen Teil, der saß im Bahn Tower und da kam dann einfach die Idee drauf, lass uns das mal alles zusammenbringen, weil einfach die Kollaboration dann gefördert wird und gestärkt wird und wir einfach schneller werden. Und das haben wir jetzt geschafft. Also wir sind jetzt seit ungefähr, wie gesagt, einem halben Jahr hier zusammen auf 6 Ebenen und begrüßen das alle bisher sehr. Also es gibt hier auch keine festen Arbeitsplätze. Es wird auch durchgeswitcht. Also es ist jetzt, wenn ich hier rausgucke, dann sehe ich die Kollegen von Beyond 1435. Wir waren das erste halbe Jahr mit denen zusammen auf der vierten Etage, jetzt sind wir in der dritten Etage. Also das heißt, die Beweglichkeit im Kopf wird auch durch eine Beweglichkeit der Beine dann hervorgerufen. So, und nur der Venture Capital Fonds sitzt am EUREF Campus in Schöneberg. Der ist hier so ein bisschen, der ist noch nicht hier dazu geholt worden, was aber auch einfach Gründe hatte, dass die Entscheidung für den EUREF kurz vorher kam, bevor das hier dann entschieden wurde.
Mhm. Okay. Ja, das ist spannend. Du bist ja mehr aktiv im Venture Capital Bereich jetzt hier oder im Venture Capital Arm. Kannst ja kurz einmal darauf eingehen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt mehr so in den Bereich rein, und vor allen Dingen kannst du ja auch mal so ein bisschen von deinem Alltag so berichten, was du da eigentlich so treibst. Also was macht man denn da?
Ja, genau, was macht man denn da? Frag mich auch manchmal. Also die Grundidee ist, dass wir gesagt haben, wir haben ungefähr knapp über 100 Millionen. Und die wollen wir investieren in Firmen, die im Bereich Mobilität, Logistik oder Smart City, was ja so eine Art Schnittmenge ist, der Bahn zukünftig weiterhelfen. Und damit meine ich jetzt nicht zukünftig in Form von 6 Monaten, sondern zukünftig in Form von ein bisschen weiter weg, also ein paar Jahre. Wo wir aber glauben, dass es halt technologischen Impact oder wirtschaftlichen Impact irgendwie auf die Bahn hat. Und diese Firmen haben wir gesagt, okay, die müssen wir suchen. Die müssen wir finden, und dann müssen wir halt auch relativ schnell Minderheitsinvestments, also kleine, wie wir immer dann sagen, kleine Tickets reinbringen, wo wir sagen, wir sind halt, wir agieren wie ein Finanzinvestor, also wir wollen nicht besondere Passi in den Verträgen haben, dass irgendwie mit der Bahn zusammengearbeitet wird oder irgendwie sowas, sondern wir sagen, wir investieren wie ein Finanzinvestor, aber wir helfen den Unternehmen natürlich trotzdem weiter, wenn wir investiert haben oder investieren dürfen, dass wir A, das Geschäft mit der Bahn irgendwie versuchen zu initiieren. Wir versprechen das aber nicht, sondern wir sagen, wir probieren es, aber wir können es nicht garantieren. Und B, dass wir natürlich Netzwerk in andere VCs, in andere Bereiche dieser Mobilitätsbranche haben, wo wir dem Unternehmen dann auch weiterhelfen nach dem Investment. Wir haben jetzt ungefähr, wie gesagt, ich glaube 10 bis 12 Investments getätigt. Das allererste war, ist die bekannteste Firma, in die wir investiert haben. Das ist die Firma What Three Words aus UK. Ganz tolle Firma, also ich kannte die Firma schon, bevor ich hier angefangen hatte. Zufälligerweise kam ich dann aber nochmal mit ihnen im Februar, glaube ich, dann 2017 hier zusammen, und dann ging es auch relativ schnell, dass wir investiert haben. Ganz tolle Firma, ein ganz tolles Produkt, wo wir am Anfang auch gesagt haben, okay, haben wir gefragt so in der Bahn, was könnte er was damit anfangen bei Schenker und sonst wo, und dann alle so, ja, 3 Wortadressen braucht man jetzt nicht so richtig in Deutschland. Stimmt, ja, aber woanders schon, und es gibt auch so Logistikanwendungen, wo das vielleicht sinnvoll sein könnte. Also richtig wurde keiner damit warm, und nachdem wir dann investiert hatten, ging das wie eine Lawine los. Also wir haben dann so die Verbindung zu Schenker hergestellt und zu anderen Bereichen in der Bahn, und auf einmal ging das los wie eine Rakete, und also es ist wirklich, die Zusammenarbeit ist toll, die Bahn ist einfach auch stolz, glaube ich, das mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es gibt auch gab so ein schönes Presseevent mit dem Richard Lutz, wo dann der Bahntower mit dieser What Three Words Adresse dann signiert wurde, steht, glaube ich, auch dran draußen. Also da gibt's, das ging dann ganz schnell. Das war so ein Paradebeispiel, wie schnell und wie schön das dann sein kann. Wir haben dann noch andere Investments gemacht. Nicht bei allen war das dann immer so, schon so, hat das schon so gezündet, bei anderen schon. Die Firmen, in die wir investiert haben, kamen bisher zu großen Teilen entweder aus Nordamerika oder aus Europa. Wir haben bisher kein Investment in Afrika oder in Asien getätigt, wobei eins so ein Mischform ist, Japan und Silicon Valley. Wir gucken nach diesen Firmen, wir bauen ein Netzwerk aus anderen VCs aus, auf die gerne mit uns zusammenarbeiten. Wo die halt sagen, wir haben nichts gegen euch. Bei Corporate VCs ist es häufig so, dass der Markt erstmal skeptisch ist, ob man die als Investor haben möchte, weil so ein Corporate VC halt auch ein Cap-Table schwierig machen kann. So, ne? Also gerade wenn wir, sagen wir mal, in diesem Automotive-Umfeld sind und ich hole mir jetzt zum Beispiel einen OEM mit an Bord, dann kann es halt sein, dass dann es schwieriger wird für die Firma, in die investiert wurde, bei anderen OEMs Aufträge zu bekommen, weil sie einfach denken, ja gut, dann wissen die ja. Und ne?
Klar.
Das ist bei uns halt nicht gegeben. Wir sind da so ein bisschen wie die Schweiz, wir sind sehr neutral. Das stört irgendwie keinen bei diesen Automotive-Themen, ob wir da drin sind. So, und also wir haben ein Team jetzt mittlerweile an Leuten, die halt sozusagen jagen, also die einfach gucken, was gibt's da am Markt, die Kontakte zu anderen VCs, diesen sogenannten Dealflow auch herstellen.
Und wie geht ihr da so vor?
Wir haben am Anfang haben wir uns ein bisschen Starthilfe besorgt. Okay. Also wir haben eine Kooperation gehabt mit Plug and Play, die uns gefüttert haben. Wir haben eine Kooperation gehabt mit einem anderen VC, der uns ein bisschen gefüttert hat. Und das haben wir dann aber nach, ich glaube, 6 oder 12 Monaten dann beendet, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt einfach so viel Input, dass wir das nicht mehr brauchen. Und das ist einfach eine Mischung aus Empfehlungen, Kontakten, Netzwerk. Ab und zu Events muss man einfach machen.
Ja.
Ne? Und natürlich die Reputation ist ganz wichtig. Also das, wenn du halt dich beweist als guter Investor, der irgendwie nicht problematisch ist, der irgendwie gut liefert, dann kriegst du einfach relativ viele Empfehlungen von deinen Mitinvestoren.
So. Hast du noch so ein, zwei Startups, von denen du erzählen kannst, wo du sagst, okay, die sind entweder in die ihr schon investiert oder besser in die ihr investiert habt, weil ich denke mal, du kannst nicht über die reden, in die ihr investiert wollt.
Die anderen sind schwierig, ja.
Ja, genau, aber vielleicht ein, zwei, in die ihr schon investiert habt, wo du sagst, okay, die sind echt super spannend.
Ja, also der, was ich immer wieder ganz toll finde, das war, glaube ich, auch eine der, also trotzdem eine der ersten Firmen, ist die Firma Connected Signals.
Okay.
Aus den USA, die die docken sich an die Verkehrsleitzentrale einer Stadt an und lauschen, wie die Ampeln miteinander sprechen. Und daraus ermitteln die dann prädiktiv, wie die Ampeln sich sozusagen verhalten. Und diese Information wird dann in die Autos reingespielt. Also es gibt da auch einen Piloten mit BMW. Das heißt, man fährt dann auf eine Ampel zu im Auto und kriegt halt angezeigt, diese Ampel ist jetzt noch 37 Sekunden lang rot oder sie ist noch 55 Sekunden lang grün. Es gibt ja Länder, wo das angezeigt wird, wie in der Türkei, aber das ist halt hier nicht so. Das heißt, erstens ist man als Autofahrer immer unter Stress, wenn man auf eine Ampel zufährt, weil man nicht weiß, was passiert jetzt. Und als zweites, wenn ich so über Verkehrssteuerung nachdenke, dann muss ich ja als Stadt auch irgendwie oder als Mobilitätsanbieter einfach diese Ampelphasen mit berücksichtigen. Sonst kriege ich keine vernünftige Estimated Time of Arrival hin, sonst kriege ich einfach vieles nicht sauber hin, wenn ich nicht weiß, wie die Ampeln funktionieren.
Ja.
Und das fanden wir halt spannend, weil wir glauben, dass eine Smart City einfach nur funktioniert mit Ampeln. Ja. Und das ist halt eine richtig coole Firma. Es sind auch coole Leute, die da arbeiten. Und ich versuche den halt auch bei OEMs und bei Tier Ones Fuß zu fassen oder halt in Smart City Initiativen. Darmstadt haben sie jetzt zum Beispiel mitgemacht, wo sie die Ampeln ausgelesen haben und die Stadt Darmstadt war auch begeistert davon, von dieser prädiktiven Prognose, die da drin steckt. Und dann vielleicht noch eine Firma. Wir hatten vorhin auch kurz das Thema autonomes Fahren. Wir haben in eine Firma investiert, die Renovo heißt, nicht Lenovo, sondern Renovo. Kommen auch aus Amerika und die haben sind eigentlich mal angetreten als so eine Art Betriebssystem für Autos, die auf Level 4, Level 5 fahren, haben jetzt noch ein paar andere Produkte zusätzlich entwickelt. Super spannend, weil man bei denen sieht, okay, welche Probleme hat diese Branche eigentlich, wenn es darum geht, zum Beispiel Daten aus dem Fahrzeug rauszuholen. Also wenn ich jetzt eine Flotte betreibe und eigentlich wissen möchte, welche Probleme oder welche Ereignisse hat diese Flotte heute erlebt? Also wo gab's scharfe Bremsungen oder wo gab's irgendwie vielleicht Glatteis oder wo gab's dieses oder jenes? Dann weiß ich das nicht. Ja, und ich habe keine Chance, schnell an diese Informationen zu kommen. Und mit Hilfe dieser Produkte, die diese Firma anbietet, kann ich das fast live einfach rausziehen aus der Flotte und dann auch in ein Live-Produktionssystem einspielen. Das ist halt faszinierend, wenn man sieht, wo wir immer denken, das müsste doch eigentlich alles schon gehen, wenn man aber sieht, okay, das ist einfach so komplex mit Mobilität umzugehen und mit diesen Daten, welchen Weg man da noch gehen muss. Also es ist spannend.
Ja, ich finde es cool, dass du jetzt gerade auf das Thema autonomes Fahren gekommen bist. Da würde ich gerne einmal kurz auf generell auf das ganze Thema jetzt Mobilität nochmal von weiter oben drauf schauen. Und zwar, ja, es passiert natürlich sehr, sehr viel. Ich meine, du hast jetzt allein schon erzählt, was ihr alles macht. Und gefühlt ist ja jetzt so wirklich so ein richtiger Hype rund um das Thema Mobilität, ne? Also ja, natürlich passiert da sehr viel Spannendes. Also es gibt sehr, sehr coole Startups, die sehr coole Sachen machen. Aber man hat auch so das Gefühl, dass man echt ein Talent quasi jetzt dafür haben muss oder noch mehr darauf achten muss, dass man filtert. Also dass man wirklich filtert von dem, was es eigentlich da draußen gibt. Ne? Also vor allen Dingen, ich sag mal, das beste Beispiel war ja, was ist ja schon ein bisschen länger her, ja, die ganzen Bike-Sharing-Angebote, ne? Die damals ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland jemals so krass angekommen ist oder so, aber ich weiß noch, ich habe das mal in Warschau benutzt oder so, und ich habe auch jetzt vor kurzem irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, über diese Bike-Sharing-Companies, die es in China in China gab. Da gab es irgendwie so zwei oder drei Anbieter, und da sind, keine Ahnung, jetzt irgendwie Millionen Fahrräder, die da irgendwo rumliegen, die halt kein Mensch mehr irgendwie benutzt oder so. Was sind so Themen, wo du auch sagst, also erstmal A, stimmst du mir zu? Und B, was sind so Themen oder auch so Punkte, wo du sagst, okay, ja, ist wirklich so. Also man kann echt noch, also man sieht, dass da echt eine Menge Schabernack gerade passiert oder auch so der ein oder andere, ja, keine Ahnung, mit irgendeiner komischen Idee um die Ecke kommt.
Ja, ich stimme dir zu. Kann ich schon mal sagen. Ja, es gibt schon relativ viele Sachen im Augenblick, die eigentlich immer nur auf dieses Kundeneinsammeln berufen. Also entweder ich sammle Kunden ein für einen E-Scooter oder ich sammle Kunden ein für ein Bike-Sharing. Also es ist immer so, ich sag mal so, diese simple Plattformlogik, die da gerade viel bei Mobilität probiert wird, die finde ich auch nicht besonders spannend, und ich finde es auch teilweise ermüdend, ja, weil es immer wieder das gleiche Prinzip ist, was angewandt wird. Und vielleicht ist es dann in einem Jahr bei irgendwas anderem, bei, weiß ich nicht, Windeln oder keine Ahnung. Es ist so, es ist halt schon ermüdend.
Ja, ja.
Es ist auch viel Unfug dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Andererseits glaube ich aber schon, dass der Markt eigentlich noch gar nicht so erschlossen ist, wie er erschlossen werden sollte. Es fehlen zum Beispiel aus meiner Sicht komplett in Europa mobilitätsfokussierte Fonds. Also es gibt kaum wirklich mobilitätsfokussierte Fonds in Europa. Wir haben eine Kooperation mit einem Fonds, also wir haben investiert in einen Fonds aus Israel, in Manif. Haben auch andere Corporates, weil man einfach sagt, das ist ein spezieller Markt, aber auch sind Jungs und also es sind einfach Leute, die da arbeiten, die halt sehr tief in dieser Materie stecken und nicht nur auf diesem Plattform-Business kleben und auf diesen einfachen Modellen, sondern die sagen, okay, ich mache mir auch die Mühe und gucke tiefer rein und versuche, diese Industrie zu verstehen. Und deswegen haben wir da auch investiert. Aber muss ich sagen, kann ja nicht sein, dass so eine Branche, die Europa so dominiert und so bestimmt, dass es da keine vernünftigen oder nicht ausreichend Fonds für gibt. Also muss ich auch sagen, verstehe ich bis heute nicht, warum da nicht das auch mehr gefordert und gefördert wird von Firmen oder von den Regierungen, dass es sowas gibt. Ja, also in Israel ist es ja auch sozusagen staatlich mal initiiert worden. Warum wird das hier nicht gemacht? Mhm. Ja, bei den ganzen Firmen, die wir haben. Mhm. So, das, also ich glaube schon, dass es gibt immer wieder diese Hypes. Hype war autonomes Fahren, sicherlich in den letzten zwei Jahren sehr stark. Jetzt haben wir gerade, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade, im Augenblick sind immer alle im Stealth-Mode. Das ist so, weiß auch nicht. Also es gibt, man kann sich so diese Modeerscheinungen der Branche, kann man sich dann angucken. Im Augenblick ist wahrscheinlich tatsächlich alles AI, Machine Learning und hast du nicht gesehen. Es gibt aber eine gewisse Ernsthaftigkeit, die gerade eintritt in dieser Branche, und die finde ich gut. Also wie gesagt, wir haben relativ viel auch in Nordamerika gemacht. Ich sehe aber gerade, dass gerade dieser doch eigentlich viel interessantere B2B-Teil der Branche. Dass der jetzt gerade einen Reifegrad entwickelt, so langsam hier in Deutschland, in Frankreich, in UK, wo Firmen hochkommen, die wirklich was drauf haben und die auch wirklich was bewirken wollen und nicht nur get rich fast wollen. Ja, das ist schon interessant. Und ich glaube auch, dass wir in Europa, wir sind zwar manchmal langsamer da, aber dass wir jetzt vielleicht nachhaltiger in den Markt reingehen. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass dieser Markt erst noch richtig kommt im Mobilitätsbereich. Wenn jetzt diese ganze Schwemme an B2C-Angeboten mal durchgelutscht ist. Und wir hatten ja vorhin auch schon über die E-Scooter jetzt wieder als, ich glaube, aktuellstes Beispiel gesprochen, wo einfach die Bewertungen, die da aufgerufen werden, und wenn man sich das mal, sagen wir mal, mit ein bisschen Distanz anguckt, sich eigentlich fragt, wie passt das überhaupt noch zusammen, wenn ich mir die Zahlen angucke und dann den möglichen Markt für so ein Produkt, das ist aus meiner Sicht irgendwie nicht mehr im richtigen Verhältnis.
Ja, absolut. Ich hatte dazu einen relativ interessanten LinkedIn-Post die Tage gesehen. Da hat jemand geschrieben, was machen eigentlich die ganzen Scooter-Startups im Winter?
Ja.
Und
ja,
genau. Dann hatte einer geantwortet, daran hatten sie nicht gedacht, weil in Kalifornien da immer die Sonne scheint.
Ja, ist wie beim autonomen Fahren.
Ja.
Ja, das war auch so. Hatten wir auch so ein paar Erlebnisse, genau. Also beim Auto, vielleicht kleine Anekdote, da war ich mit einem von meinen DBDV-Kollegen, waren wir autonom unterwegs im Silicon Valley, und dann haben wir dann auch irgendwann mal gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn es schneit? Also die Frage war überfordernd. So, das war irgendwie so, wieso, hier schneit es doch nicht. Also, ja gut, aber es wohnt halt auch nicht jeder hier.
So. Ja, ich glaube, da fehlt oft meistens der Weitblick. Ne? Aber ich glaube auch, also das ist gut für die Branche, also dass da im Endeffekt jetzt sehr, sehr viel Geld einfach auch da ist. Ne? Also das heißt, für Leute, die wirklich was drauf haben, oder Unternehmen, die, oder Startups, die wirklich interessante Dinge machen, vor allem im B2B-Kontext oder so, ist das natürlich echt fördernd, ne?
Ja.
Aber den Hype bekommen natürlich wieder die B2C-Sachen, ne? Ich meine, es ist natürlich wie in der ersten Welle im Endeffekt, ne? Mit den Googles, mit den you name them.
Und, ja.
Weil es im Endeffekt, wenn es den Endkonsumenten trifft, dann hat es natürlich immer den größeren Hype im Endeffekt. Ne? Aber die wirklich spannenden Themen auf der B2B-Ebene oder so, die hat man dann meistens nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, da passiert echt, echt sehr viel momentan. Ich will nochmal auf das Thema autonomes Fahren zurückkommen.
Mhm.
Vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Thema, was so heiß diskutiert wird. Und es ist genauso wie das Thema auch so Elektrifizierung zum Beispiel, ne? Also ein Satz dazu, ich weiß, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, Bill Gates hat mal gesagt, people underestimate what will happen in 10 years, but overestimate what, no, andersrum. People overestimate what will happen in 10 years, but underestimate what will happen in 2 years.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, mit dieser Satz, der war, glaube ich, noch nie so, den konnte man noch nie so gut gebrauchen wie heutzutage. Also ich finde, das Thema Elektrifizierung ist ein super Thema. Autonomes Fahren ist noch besser, um auf diesen Satz zurückzukommen. Vor ein paar Jahren, wo Tesla im Endeffekt jetzt mit dem Model S, ist ja schon ein paar Jahre auf dem Markt, wo dann der erste Rant quasi kam, so von den deutschen Medien und alles, ja, Elektrifizierung, Deutschland absolut hinterher. Und aber das Problem ist, wobei ja kein Mensch dran gedacht hat, ist, man braucht ja irgendwie eine Infrastruktur für die ganzen Elektrofahrzeuge.
Auf einmal, ja, komisch.
Es wohnt halt nicht jeder im Umkreis von, keine Ahnung, von Berlin oder München oder Hamburg oder so. Vor allen Dingen, wir haben uns ja eben kurz unterhalten über die Heimat,
ja.
über das Gute, über Regionen wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendwo Niedersachsen oder Ostwestfalen, ja, wo es einfach jetzt keine Infrastruktur dafür gibt. Und genauso wie auch das Thema rund um das autonome Fahren. Ne? Also nicht, es ist die erstmal A, können wir gleich auf die Diskussion kommen, bezüglich wie du das siehst mit den verschiedenen Levels und wann was ankommen wird beim Endkonsumenten. Aber ich finde, das ist so ein super Thema einfach, vor allen Dingen, wenn man auf Deutschland schaut, also auf den deutschen Markt so, oder also als Land, wie wie das bei uns eigentlich verteilt ist. Die meisten Menschen wohnen eigentlich in Dörfern. Ja. So, das muss man eigentlich mal festlegen. So, also man muss sich die zweitgrößte Stadt angucken, hat 1, irgendwas Millionen. Ne? Also worüber reden wir? Ne? Die Leute leben auf dem Land und auf dem Land kommst du halt nicht rum ohne Auto. Du kannst halt nicht mit diesen ganzen neuen Mobilitätslösungen um die Ecke kommen. Und genauso wird es auch sehr, sehr lange kommen, bis die Adoption von einem autonomen Fahrzeug zum Beispiel da ist. Und ich finde, das ist immer so etwas, wo die Diskussion komplett vorbeiläuft. Ne? Also die läuft im Endeffekt an der Realität vorbei.
Ja, wir reden immer über die Metropolis-Region und genau, und das, wir haben halt genau eine in Deutschland, ja, wo die so ein bisschen in die Richtung geht, das ist Berlin, und der Rest ist halt eigentlich eher plattes Land, ja, also
richtig.
Es ist so, also wir haben große Distanzen, also stimme ich dir vollkommen zu, um die Fragen mal zu beantworten, also ich glaube, dass die, dass das Thema autonomes Fahren, wenn man das als Level 4, Level 5 definiert, sicherlich noch ein Stück weit auf sich warten lässt. Weil, also 5 würde ich sowieso mal, glaube ich, komplett ausschließen eigentlich. Also ob ich das noch erlebe, bevor ich in Rente bin, weiß ich nicht. Weil das ja heißt, unter jeder Wetterkondition und alles, ich glaube, das ist noch sehr weit weg. Level 4 kann ich mir schon eher vorstellen, dass ich sage, ich habe halt tatsächlich gewisse Konditionen und gewisse Bereiche, wo ich garantieren kann, dass wenn beides eintritt, also beides eingehalten wird, dass ich dann autonom fahren kann. Das ist ja wie auf dem Campus fahren, ne? Nur halt größer gedacht. Ich glaube schon, dass das nicht mehr so lange auf sich warten lassen wird, also vielleicht noch, keine Ahnung, 3 Jahre oder 5 Jahre, irgendwie sowas in den Dreh.
Ja.
Weil das auch kommerziell gar nicht uninteressant ist, vielleicht solche Dienste anzubieten, weil man dadurch andere Verkehrsträger ersetzen oder unterstützen oder einfach den Verkehrsmix anders modellieren kann. Also ich glaube, solche Städte, die sich sehr stark auf die Fahne geschrieben, Individualverkehr zu bannen, also Kopenhagen, Stockholm, Oslo zum Beispiel, wenn wir mal in Europa bleiben wollen, ich glaube schon, dass solche Konzepte für solche Städte sehr interessant sind, wobei die halt einfach miese Wetterkonditionen haben dafür. Also ist vielleicht dann doch eher was für Phoenix oder ne, so. Also wir werden sehen. Aber ich glaube schon, dass Level 4 kommt. Glaube ich dran.
Wobei, ich will einmal kurz hier einhaken, wenn ich darf. Kannst einmal kurz behalten, wo du stehen geblieben bist. Und zwar, wenn wir über Level 4 reden, dann sind wir wieder in, autonome Fahrzeuge in Restricted Areas. Ne? Wir reden aber wirklich von, okay, da sitzt keiner vorne.
Genau.
Aber da haben wir wieder dasselbe Problem. Ich meine, wir reden hier über Metropolic Areas, ne? So, in Restricted Areas, wo wir, keine Ahnung, gut, jetzt die Tests, die Waymo macht und alles, in auch in Bereichen, wo, das ist ja wieder nicht natürliches Fahren, ne? Das ist ja, das ist eine Restricted Area und die ist schon biased, also da ist ja nur Waymo only zum Beispiel, oder genauso wie es zum Beispiel, wenn wir uns Berlin nehmen, wir haben jetzt einen Stadtteil und da fahren jetzt autonome Fahrzeuge, ne? So. Das wäre ja wieder nur auf Metropolic Areas und was wäre das? Das wäre ja wieder ein Bruchteil der Bevölkerung dann im Endeffekt für Europa zum Beispiel, ne?
Ja, oder es wäre ein Ersatz für einen Busverkehr zum Beispiel.
Ja.
Weil das auch eine Strecke ist, die ist fest definiert, die ist die Area sozusagen einfach fest und ich habe da halt keinen Fahrer mehr drin. Also ich habe einfach, ich sage halt zum Beispiel die Busroute, jetzt nehmen wir mal irgendwie hier so Potsdam oder so, also nicht gerade Metropole, aber so Speckgürtel. Und da nehme ich einfach verschiedene Busrouten und ersetze die halt durch Autonomous Pods. Also das kann ich mir schon vorstellen, weil das einfach fest, das ist ein relativ fester Geofence, also ich weiß halt, wo die Karre langfährt, im Normalfall weiß ich sogar genau wo, ja, und mit welcher Geschwindigkeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da schlägt nur das Wetter dann wieder eher zu.
Ja.
Also insofern, es muss nicht immer mittendrin sein, es kann auch mal am Rand sein.
Ne?
Aber grundsätzlich, natürlich alle wollen immer in die Innenstädte, weil hast du mehr Kunden, ist kommerziell attraktiver und es bringt auch mehr PR.
Ja,
darf man auch nicht vergessen. Also, aber um das noch zu Ende zu führen, ist, ich glaube tatsächlich eher, dass wir in den nächsten Jahren einen ganz starken Anstieg dieser Fahrerassistenzfunktion, also der sogenannten ADAS-Funktion sehen werden, wo die Fahrzeuge, die man jetzt zum Beispiel als Dienstwagen oder als Privatkunde hat, ausgestattet werden mit immer weiteren Sachen. Also jetzt heutzutage habe ich in einem Golf zum Beispiel, glaube ich, so einen Parkassistenten, der automatisch einparken kann. Demnächst habe ich wahrscheinlich einen, der automatisch ausparken kann. Und das ist ja, wenn das in so einer Golfklasse ist, eigentlich schon Mainstream, wenn man so will. Also es ist ja eigentlich für jeden erschwinglich und nicht mehr nur noch in einer Luxus- oder Oberklasse. So. Und ich glaube, dass die Funktion da, diese Highway-Piloten, diese oder Autobahnpiloten zum Beispiel, dass das so als Vorstufe sicherlich in den nächsten Jahren noch deutlich komfortabler wird. Also im Augenblick kann man das ja schon nutzen. Ich weiß nicht, wie hoch die Ausstattungsrate ist, aber es gibt's und manche machen das bis 160 km/h, manche bis 190 km/h. Ich glaube, diese Funktionen werden deutlich zunehmen. Und der Mensch wird nicht von jetzt auf gleich switchen, sondern er wird halt so langsam herangeführt an das "Ich lasse mich fahren". Weil, sagen wir mal ehrlich, so ein Auto ist schön irgendwie, wenn das kann ganz toll sein, aber meistens ist das Fahren schon Pain. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier mit dem Auto mal nach Berlin fahre, dann ist das auf der Autobahn toll meistens, ja, manchmal auch ein bisschen öde, aber da ist halt nicht so viel und dann wird's halt irgendwann doch wieder sehr nervig. Also das heißt, es gibt so verschiedene Phasen, in denen ich dann bin, und ich glaube, dass wenn ich die Zeit dann nutzen könnte, zum Beispiel einfach ein paar Mails zu machen oder ein paar Telefonate konzentriert und nicht so abgelenkt, dann würde mir das auch sehr helfen. Ja. Also ich glaube schon, dass das mehr kommt. Urban natürlich, also jetzt so dieses der Worst Case, Rom, ja, also welches autonome Fahrzeug sich in Rom zurechtfindet, glaube ich, das hat gewonnen. Das sind Sachen, die sind noch ganz weit weg.
Ja. Ich finde das gut, dass du hier die ADAS ansprichst. Wenn man es mal so nennt, ist das ja, was in einem ADAS drin ist, ja eigentlich schon das, also Fahren. Ne? Also Lane-Keeping,
ja.
Start, Stopp, Bremsen. Also das sind ja im Endeffekt die Hauptfunktionen. Wo ich gleich das Problem drin bin, sehe, ist, ich bin jetzt nicht so drin, was die ADAS-Systeme von den deutschen Automobilherstellern, vielleicht kannst du da dazu vielleicht was sagen, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, ist ja das Problem, dass du ja irgendwie ein Driver-Monitoring machen musst. Ne? Also weil die Systeme sind ja so eingestellt, dass wenn, keine Ahnung, so, das ist das Letzte, was ich wusste jetzt vom Passat zum Beispiel, dass wenn du, keine Ahnung, für 6 Sekunden das Lenkrad nicht festhältst oder so, dass es dann aufhört im Endeffekt, dass es ausgeht. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt ein Full, also das ist einfach komplett selbstfährt, also wirklich Level 2, ohne dass es abstellt oder so, da musst du ja trotzdem darauf achten, dass du ein Driver-Monitoring hast, weil ansonsten fangen die Leute ja an, weiß was ich zu machen, Filme zu gucken oder wie auch immer. So wie das ja bei den Tesla, bei dem Tesla-Unfall zum Beispiel war. Wie siehst du das? Also was ist denn jetzt der jetzige Stand in der deutschen Automobilbranche zu dem Thema? Weil ich weiß zum Beispiel, dass Tesla sich dagegen entschieden hat, ein Driver Monitoring zu haben, also dass du in einem Model 3 oder Model S auch im X keine Cam quasi hast, wo du ein Driver Monitoring hast. Das heißt, das gibt es quasi nicht. Aber ich glaube, dass das ein richtiges Problem ist, weil wenn diese Systeme wirklich richtig gut werden und du im Endeffekt einfach, okay, weil vor allen Dingen auf dem Highway bei uns in Deutschland, das Ding fährt ja einfach. Wir haben gute Straßen, Lane-Keeping ist astrein, Bremsen, Gas geben, also dann fangen die Leute an, entweder zu pennen oder gar nichts mehr zu machen. Ne?
Ja.
Wie siehst du das? Also beobachtet ihr das auch?
Ja, also ich glaube schon, dass das Driver-Monitoring ein lösbares Thema ist. Also es gibt gute Firmen, die sowas können. Es gibt gute Tier Ones, die auch mittlerweile sich zugekauft haben. Es gab zum Beispiel eine Firma aus Lübeck, Gestigon, die ganz toll in diesem Monitoring auch war. Die wurden aufgekauft von Valeo. Also ich glaube, das ist ein sehr lösbares Problem. Das, was schwieriger ist, ist der Mensch selber. Also dieses ich kann mich zurücklehnen und deswegen mache ich Sachen, die wirklich dämlich sind. Also das ist tatsächlich ein Problem. Das haben wir ja auch mitbekommen bei den Teslas, wo sich die Leute sehr häufig dann besoffen durch die Gegend kutschieren lassen und so. Das ist natürlich, also das liegt dann aber am Menschen. Ja, also die, jetzt kann man das verbinden mit Alkoholtests und so, gibt's ja auch alles. Also ich glaube, es ist alles lösbar. Es ist aber eher also der Mensch muss irgendwie lernen, damit umzugehen und das nicht falsch zu benutzen. Wie gesagt, es gibt so viele Beispiele über diese Tesla Technik, die ja nun auch wirklich doch relativ weit ist, aber wo die Menschen es einfach nicht gut benutzen. Ja? Also im Silicon Valley gibt es unfassbar viele Geschichten über diese Besoffenen, die sich halt einfach reinsetzen und fahren lassen. Und das ist halt einfach saudämlich. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Und gefährlich. Ich glaube, da sind wir natürlich wieder als europäische Industrie anders. Wir gucken halt erstmal, okay, was kann schiefgehen? Was müssen wir ausräumen, sonst kommt es zum Todesfall oder sonst was, während dann die amerikanische Mentalität eher sagt, wir probieren es einfach mal. Ich glaube aber, dass sich die europäische Sicht darauf dann eigentlich doch letztendlich durchsetzen wird.
Hm. Ich habe dazu ein echt interessantes Video letztens gesehen und da war im Endeffekt die Aussage, weil Computer Vision ja so gut ist, dass wo das Problem im Endeffekt ist, dass man einfach eine Kamera im Endeffekt befestigt und über Computer Vision dann im Endeffekt die Person dann im Auge behält. Und weil man über Computer Vision auch im Endeffekt Müdigkeit oder auch, keine Ahnung, Alkohol zum Beispiel detekten könnte. Und das fand ich eigentlich ein sehr spannender Ansatz. Aber Tesla hatte sich da, also die haben das auch, im Model 3 haben die halt auch keine Kamera drin. Und das ist ja eigentlich kein Problem. Wenn du, für die technisch wäre das für die absolut lösbar.
Absolut. Also es gibt ja auch Nachrüstlösungen oder Startups am Markt mit Nachrüstlösungen, die sehr erfolgreich damit arbeiten. Ich glaube schon, dass das kommen wird. Ich glaube auch, dass das zum Beispiel im gewerblichen Bereich Pflicht wird. Ja, also bei LKW-Fahrern bei Commercial Use, dass man halt sagt, ich muss den Driver monitoren, ich muss gucken, dass der nicht alkoholisiert ist oder Drogen genommen hat irgendwie, weil einfach die Todesfälle, die durch diese Cases kommen, einfach so hart und so häufig sind. Deswegen wird das aus meiner Sicht kommen. Und wir hatten vorhin, um das vielleicht abzuschließen, auch das Thema Autonomous Driving. Ich glaube zum Beispiel, dass im LKW-Bereich, dass das relativ schnell so ein gewisser, also diese Highway Autopilot, dass der da relativ schnell Pflicht werden wird. Mhm. Weil, also ich kenne da Studien zu, wie viele Todesfälle zum Beispiel auf den deutschen Autobahnen eigentlich durch diese LKW-Stauende, Auffahrunfälle und zu geringer Abstand. Und das ist unfassbar, für wie viel Prozent die verantwortlich sind. Und das ist halt alles verhinderbar durch so ein System. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das dort kommen würde. Und das ist eine gute Sache. Das
auf jeden Fall. Eine
tolle Sache. Ja.
Ja. Gut, perfekter Abschluss für das Thema. Wir haben, müssen auch die Uhr im ja. Auge behalten. Wir haben noch ein paar Minuten und worauf ich noch hinaus wollte, ist, beschäftigt ihr euch im Rahmen vom Venture Capital Form auch speziell mit künstlicher Intelligenz oder ist das etwas, worauf ihr quasi auch einen Fokus legt irgendwo oder sagt ihr, okay, ist alles querbeet im Endeffekt, wir schauen uns alles an, was im Endeffekt interessant ist. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, gibt es etwas im Bereich der künstlichen Intelligenz, was du jetzt beobachtest, wo du sagst, okay, das ist echt ein Gamechanger irgendwie? Oder einfach ein Beispiel im Endeffekt, wo du sagst, was dich in letzter Zeit wirklich begeistert hat in dem Bereich? Wenn du da ad hoc eins reinwerfen kannst.
Also erstmal, wir beschäftigen uns natürlich, letztendlich, es gibt ja kaum jemanden am Markt, der mittlerweile nicht irgendwie eine Form von künstlicher Intelligenz einsetzt. Also natürlich beschäftigen wir uns damit, aber nicht speziell mit, sagen wir mal, der Technik an sich, sondern eher mit dem, wofür es benutzt wird. Mhm. So, es gibt bei der Bahn eine andere Einheit, die sich ganz stark damit beschäftigt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber jetzt, dass wir in sozusagen eine Grundsatztechnologie irgendwie investieren oder für eine Grundsatzvorgehensweise, dafür sind wir eigentlich nicht, also dafür ist uns das zu generisch, sagen wir mal so.
Ja.
Insofern würde ich das mal sagen, beim Fonds, ja, gucken wir uns an, aber würden wir jetzt kein generelles Investment machen. Hat mich da irgendwas besonders begeistert? Nö.
Nicht?
Nein.
Okay, würdest du auch sagen, das ist etwas, wo du sagst, okay, ebenfalls ein Feld, wo momentan das Filtern sehr wichtig ist in dem Bereich, vor allem was das Thema Startups angeht?
Also eigentlich ist jeder Bereich immer ganz wichtig zu filtern, der sehr schwer tut, als ob er zu verstehen wäre. Also, blöder Satz. Also, ja, also je komplizierter die Erklärung ist, was sie da eigentlich tun, desto eher gehen bei mir persönlich immer die Alarmglocken an. Hm. Weil wenn ich etwas besonders gut kann, kann ich es auch sehr leicht erklären. Das ist eigentlich ganz logisch. So. Und je komplizierter es wird, also nehmen wir mal Blockchain, auch so ein super Beispiel dafür, irgendwie so, dass man irgendwie nach 3 Minuten da steht und sagt, hä? Ja, dann glaube ich eigentlich schon nicht mehr dran.
Ja.
Und beim Thema künstliche Intelligenz ist es auch häufig so, dass es ganz schnell in eine Richtung abdriftet, wo man sagt, okay, bin ich hier an der Uni? Ja, also bin ich noch in so einer Grundsatztheorie oder bin ich irgendwie oder versuchst es zu verkleiden, dass ich es nicht verstehe? Also da fehlt mir dann häufig die Geduld, dann auch dann noch länger zuzuhören, wenn ich nicht sozusagen ins Thema reingeführt werde. Wie gesagt, ich glaube, dass das Thema im Augenblick auch überstrapaziert wird.
Ja.
Es ist, jeder Computer kann das in gewisser Weise, es ist halt der Markt fordert das gerade, dass viele Themen so angekleidet werden. Ich bin da jetzt aber auch kein Experte, ob da irgendwelche Grundsatztechnologien Gamechanger sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, da habt ihr auch schon andere Leute zu befragt, die da deutlich tiefer drin stecken. Wage ich mir jetzt kein Urteil zu. Aber wenn du mich persönlich fragst, war jetzt irgendwas, wo ich wirklich einfach total baff war? Nein.
Okay. Ja, starke Aussage. Wir sind fast am Ende, bevor ich dir meine letzte Frage stelle. Ist mir gerade eingefallen, worauf ich eigentlich nochmal zurückkommen wollte. Und zwar hattest du das schöne Wort Mobilitätsdienstleister benutzt bei der Deutschen Bahn. Am Ende des Tages ist es, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, okay, so ein Inkubator von so einem Automobilhersteller oder zum Beispiel von einer Airline, wie auch immer, geht's ja irgendwie auch immer um Mobilität und alle schauen sich irgendwie Mobilitätsstartups an. Und in der Automobilbranche hast du auch gesagt, okay, seit 20 Jahren spricht man davon, dass man Mobilitätsdienstleister ist.
Mhm.
Und dann gibt's ja auch so Aussagen, okay, in Zukunft verdienen wir nicht das Geld mit dem Auto, sondern mit der Mobilität oder mit dem Service der Mobilität. Das spricht ja irgendwie auch dafür, dass das dann im Endeffekt auf eine Competition dann im Endeffekt ausgeht, oder?
Absolut.
Also vor allen Dingen, dass ihr euch ja eigentlich auch, also es gibt ja auch in der Volkswagen-Gruppe oder keine Ahnung, für jeden Automotive gibt es ja einen Venture-Capital-Fonds auch irgendwie, dass ihr euch auch dieselben Startups gegebenenfalls anschaut. Wie sieht das aus in der Zukunft, wenn es irgendwie, wenn die Deutsche Bahn Mobilitätsdienstleister wird, dass sie ein Portfolio haben an verschiedenen Services? Wie siehst du da die Zukunft?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die OEMs ein Stück weit in die Richtung gehen müssen. Also mittlerweile, ob sie es wollen oder nicht. Wahrscheinlich werden sie ein Stück weit auch Dienste anbieten. Aber sie werden ihr Geld weiterhin hauptsächlich mit dem Verkauf von Autos oder der Verleasung oder Finanzierung von Autos verdienen. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Letztendlich liegt es an Städten zu entscheiden, welchen Mobilitätsmix will ich hier drin haben. So, jede Stadt ist da anders, jede Begebenheit ist auch anders. Und wenn ich sage, ich möchte halt, ich investiere ganz viel Geld in U-Bahn, in Trams, in S-Bahn, dann ist das lebenswichtig, um das Auto ein Stück weit zu minimieren. Das sehen wir in den USA immer, die Städte haben einfach keinen ÖPNV und deswegen geht gar nichts. Also da können wir über Scooter und sonst was diskutieren ohne Ende. Wenn man keine U-Bahn hat oder keine S-Bahn oder keine Tram, dann ist das alles theoretische Natur, diese Diskussion. Das heißt, ich glaube, dass die Städte das einfach sehr stark in der Hand haben, zu entscheiden, welchen Mix will ich haben und damit auch, welche Anbieter sind wie relevant eigentlich für meine Stadt. So, wenn wir jetzt uns so Konzepte angucken wie Moja oder Ioki, ist das bei uns, dann stehen wir da schon in Konkurrenz. Es ist zweimal eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Konzept, was am Markt angeboten wird. Die einen bringen sozusagen das Fahrzeug schon mit bei Moja, ne, was super aussieht. Ich nutze den Dienst auch gerne, ist ein tolles Fahrzeug. Während wir halt sagen, wir bringen das Fahrzeug nicht selber mit, sondern wir sourcen das von verschiedenen Herstellern, weil wir einfach die Mobilität aber anders und besser anbieten können, weil das eher unser Kerngeschäft ist. Und für wen jetzt sich die Stadt entscheidet, in Frankfurt oder in Hamburg, ne? Oder ob die sagt, ich nehme das halt mit beiden Anbietern, ist der Stadt überlassen. Ich glaube trotzdem, dass die Konkurrenzsituation da eigentlich nicht so dramatisch ist, wie man es glaubt. Wir verstehen uns, muss ich jetzt sagen, jetzt persönlich auch sehr gut mit den anderen CVCs zum Beispiel oder mit den OEMs. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis beispielsweise mit der BMW iVentures oder mit anderen CVCs aus dem Bereich, auch mit Porsche. Da gibt's keine Berührungsängste, wie gesagt, weil wir sind auch kein OEM. Also wir sind jetzt für eine Porsche zum Beispiel anders zu handeln, als wenn wir uns Daimler draufstellen.
Ja, klar.
So. Und die Deutsche Bahn ist natürlich auch deutlich lokaler als jetzt so ein Global Player. So, ne? Und mit uns kann man wahrscheinlich auch anders reden, als wenn man jetzt so eine Blackbox hat wie irgendeinen chinesischen Fonds, der hier irgendwie auftritt, wo man nicht weiß, wo wollen die eigentlich genau hin und was haben die vor.
Ja.
Also insofern, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Mobilitätsanbieter ist ein großes Wort. Letztendlich ist es aber nur ein Stück weit eine Bewegung in eine Richtung, die aber richtig ist, auch von den anderen. Es ist auch gut für uns, mehr Konkurrenz zu haben bei diesen neuen Angeboten. Auf der Schiene ist es auch gut, mal ein bisschen Konkurrenz. Also es ist immer gut, Konkurrenz zu haben, weil ansonsten schläft man einfach ein.
Mhm.
Und ich begrüße das sehr, dass wir auch da ein gutes Verhältnis haben und mit den Kollegen aus der Branche dann sehr gut uns austauschen können.
Mhm. Super. Letzte Frage. Und zwar stellt Benjamin eigentlich immer diese Frage. Aber da er heute verhindert ist, übernehme ich das heute mal ausnahmsweise. Und zwar sind wir der Meinung, dass die Leute im Endeffekt, die auch so die Zukunft ein bisschen gestalten, sagen wir mal, eigentlich auch diejenigen sind, die sie ein Stück weit auch vorhersagen können. Und deswegen fragen wir unsere Gäste immer am Ende, dass sie eine Prediction abgeben. Also Zeitraum kann ganz egal sein. Am besten wäre es natürlich irgendwie, keine Ahnung, in den nächsten 12 bis 24 Monaten.
Mit Datum.
Mit Datum und Uhrzeit.
Ja, genau.
Nee, Thema kann eigentlich auch egal sein. Wäre natürlich naheliegend, wenn es irgendwie etwas ist, womit du dich selbst beschäftigst. Und das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, von einem Thema ist, was jetzt absolut gar keinen Sinn macht. Genau, das wäre so die Frage. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, ich glaube, dass in den nächsten 12 oder 24 Monaten oder whatever Timeframe du jetzt nehmen wirst, dass das passieren wird?
Mhm. Ja, okay. Eins habe ich ja vorhin schon anklingen lassen. Ich glaube, dass der The Rise of B2B, würde ich es mal nennen, in dem Mobilitätsumfeld, dass das in Europa stark zunehmen wird. Wir sehen das schon. Ich glaube, dass das die nächsten 36 bis 48 Monate wahrscheinlich extrem zunehmen wird. Und das wird gut für Europa sein. Das wird auch, glaube ich, gut für unsere abnehmende Industrie dahinter sein, weil einfach dieser Brain Drain ein Stück weit dann auch eingedämpft wird. Also davon bin ich fest überzeugt, dass das gerade kommt und auch schon passiert in Grundzügen. Eine andere Vorhersage, ich glaube, dass die europäischen Städte oder dass Städte generell in den nächsten Jahren einen stärkeren Wettbewerb zueinander treten werden, was das Mobilitätsangebot und die Lebensqualität dadurch auch angeht. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich heute zum Beispiel, jeder, der schon mal in San Francisco war zum Beispiel, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr lebenswerte Stadt, sehr schöne Stadt, irgendwie mit einem tollen Klima und so, ist alles super. Aber dieser Verkehrsmix ist halt einfach so grottenschlecht, dass ich sage irgendwie so, da, also ich würde das zum Beispiel als echten Minuspunkt in meiner Plus-Minus-Liste sehen, wenn ich so mich jeden Tag bewegen müsste. Während ich dann in Berlin komplett frei bin in der Entscheidung, wie bewege ich mich von A nach B, ich habe Optionen irgendwie, es ist auch nicht so nervig, permanent diese Autokolonnen in jeder Straße stehen zu haben. Ich glaube, das nimmt zu und die Städte werden das für sich entdecken, dass das Talent und Geld einfach unlockt, wenn ich einen besseren Mobilitätsmix habe. Und der Mobilitätsmix wird dadurch auch Auswirkungen haben, zum Beispiel auf Real Estate. Also wie plane ich Real Estate? Wie bewerte ich Real Estate? Und da wird sich relativ viel tun. Also ich gucke stark auf die Städte in den nächsten Jahren, weil ich glaube, die müssen einfach ein Stück weit mehr in Wettbewerb treten. Die müssen privatisierter denken. Nicht ganz so, sagen wir mal, so ganz so behäbig, wie sie es bisher machen. Was ich glaube, was ein Riesenproblem für uns sein wird, weltweit, das gucke ich mir mit großer Sorge an und ich hoffe, dass die Städte da oder die Regierung eine Antwort drauf finden, ist das Problem, dass wir durch so Plattformen wie Airbnb bekommen haben, dass einfach die Innenstädte komplett unbezahlbar und völlig, also dass sie einfach die Menschen, die dort leben, rausdrücken und durch leere Wohnungen, die halt an Airbnb-Touristen vermietet werden. Das ist ein riesiges Problem. In jeder Stadt, die viele Touristen anzieht, sieht man das. Jede Stadt beschwert sich drüber. Die Immobilienpreise explodieren. Die Menschen werden rausgedrückt, was wiederum mehr Verkehr erzeugt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie wir das eindämmen können. Ich glaube, da müssen wir kreative Lösungen für finden. Aber das ist etwas, wo ich sage, da stehen, alle sagen, die Städte wachsen. Städte sind auch toll. Ja, aber das ist ein Riesenproblem. Und ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren, glaube ich, in Berlin viel tätig. Und wenn ich mir angucke, wie sich diese Stadt verändert hat, auch insbesondere durch den Einfluss von Airbnb, empfinde ich das als sehr negativ, muss ich sagen. Die Stadt selber hat sich toll entwickelt, aber man findet einfach kaum noch jemanden, der hier in der Mitte tatsächlich hier wohnt oder lebt. Es ist alles so generisch, steht alles leer, wenn man durchgeht. Und das ist in München, in Sydney, in San Francisco, es ist überall das Gleiche. Das finde ich schade, dass solche Plattformen da auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden und dass wir uns da so schwer mit tun, irgendwie Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem und damit einhergehend löse ich dann vielleicht auch manche Mobilitätsthemen von alleine, weil die Leute einfach wieder näher ranziehen. Und ich glaube, dass Städte da einfach stärker in Konkurrenz treten. Mobilitätsangebot, Luftqualität wird ein Faktor und auch wie schnell bewege ich mich von A nach B.
Super. Lars, vielen Dank.
Gerne.